Das ist Zwischen Alarm und Alltag, der PSNV-Podcast. Ich bin Hendrik, euer Host in diesem Podcast. Und hier gibt es alle paar Wochen eine neue Folge rund um das Thema PSNV, der psychosozialen Notfallversorgung. Ich bin seit vielen Jahren Ausbilder für die Bereiche PSNV B und E, leite ein Notfallseelsorgeteam und habe verschiedene regionale und überörtliche Einsätze für die PSNV geführt. Ich freue mich, dass wir zusammen mit dem S&K Verlag, dem Fachverlag für Einsatzkräfte im Blaulichtbereich, ab jetzt spannende und relevante PSNV-Themen zu euch bringen können. Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Harald Karutz. Seit vielen Jahren ist ihm das Thema Kinder und Jugendliche in Notfällen besonders wichtig. Er gibt Antworten und Hinweise, wie diese bestmöglich durch ein Notfallerleben kommen können und was dafür wichtig ist. Und rund um unser heutiges Thema, Notfälle und Krisen in Schulen, beschäftigt er sich seit vielen Jahren mit dieser für die PSNV anspruchsvollen Aufgabe. Heute besprechen wir verschiedene Aspekte von Notfall in der Schule, über das allgemeine Krisenerleben bis hin zu der Frage, welche Rollen Schulen allgemein zukommen, um Menschen bestmöglich auf Krisen und Krisenerleben vorzubereiten. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit heute nimmst. Lieber Harald, schön, dass du da bist.
Hallo Hendrik, vielen Dank für die Einladung.
Und schön, dass ihr alle heute da seid, hier bei Zwischen Alarm und Alltag, der PSNV-Podcast. Bevor es losgeht und ich dich gleich, Harald, nochmal intensiver vorstelle, starten wir mit einigen Fragen. Und unsere erste Frage kommt immer vom letzten Gast. Und in der letzten Episode, in Episode 1, war Ralf Radix zu Gast. Und wir haben allgemein über das Thema PSNV und eine Unterscheidung und Trennung von PSNV B und E gesprochen. Und er hat mir folgende Frage für dich dargelassen. Was ist das weit entfernteste Land, wohin du einmal reisen möchtest?
Ich glaube, ich würde gerne zum Mond reisen.
Also nicht Land, sondern quasi gleich Himmelskörper.
Ja, wenn schon, denn schon.
Was fasziniert dich am Mond?
Ach, da hat man bestimmt einerseits einen guten Überblick und andererseits aber auch eine schöne Distanz, um mal zurückzutreten und Dinge nochmal von außen zu betrachten.
Und damit merkt man ja schon gleich, dass du als Wissenschaftler das dann tatsächlich auch das ein oder andere Mal tust. Harald, bevor wir gleich über deine Arbeit sprechen, haben wir jetzt die Schnellfragerunde. Und zwar einmal 15 immer gleiche Fragen, die alle Menschen hier gestellt bekommen. Und dann haben wir nochmal die PSNV-spezifischen. Bist du bereit? Das sind entweder oder Fragen, eins von beiden, einfach so, wie es dir gerade in den Sinn und ins Gefühl kommt.
Kann losgehen.
Frühaufsteher oder Nachtmensch?
Nachtmensch.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Stille oder Musik?
Stille.
Buch oder Podcast?
Buch.
Stadt oder Land?
Land.
Planen oder improvisieren?
Planen, um professionell zu improvisieren.
Reden oder zuhören?
Beides in einem ausgewogenen Verhältnis.
Analog oder digital?
Analog.
Spaziergang oder Sofa?
Sofa.
Herz oder Kopf?
Kopf, Herz und Hand in einem guten, ausgewogenen Verhältnis.
Routine oder Abwechslung?
Sowohl als auch.
Alleine auftanken oder mit Menschen auftanken?
Gerne alleine.
Schnell entscheiden oder lange abwägen?
Lange abwägen.
Ordnung oder kreatives Chaos?
Ordnung.
Humor oder Ernsthaftigkeit?
Humor kann auch sehr ernsthaft sein, aber im Zweifelsfall wäre ich für den Humor.
Man sieht, du machst das auch hier schon bei den Entweder-Oder-Fragen, das Gute und lange Abwägen. Kommen wir zum PSNV-spezifischen Teil und hier geht es darum, dass du einfach guckst, was auf deine jeweilige jetzige oder vergangene Arbeitssituation zutrifft. Einsatzalarm, per Melder oder per Handy?
Per App auf dem Handy.
Mitfahren im Einsatzfahrzeug oder selber anfahren?
Inzwischen sitze ich auf dem Beifahrersitz, aber ich bin auch immer gerne selber gefahren.
Einsatzjacke oder Zivilkleidung?
Zivilkleidung mit einer Kennzeichnungsweste.
Im Einsatz lieber im Team oder lieber alleine?
Immer im Team.
Im Einsatz lieber führen oder geführt werden?
Beides mache ich sehr gern.
Beim Einsatz lieber ein häuslicher Einsatz zu Hause oder außerhäuslich in der Öffentlichkeit?
Da habe ich keine Präferenzen. Es geht um Menschen, die Hilfe brauchen, da wo sie gerade sind, ob auf der Straße oder in der Wohnung.
Nach dem Einsatz Austausch im Team oder Rückzug für dich?
Beides, zwar beides zu seiner Zeit.
Nach dem Einsatz, was entlastet dich am besten? Nach Besprechung sofort oder mit Abstand?
Mit Abstand.
Nach dem Einsatz eher Sport machen oder Ruhe genießen?
Also da ich sowieso keinen Sport mache, genieße ich dann lieber die Ruhe.
Und fängst nicht nach dem Einsatz erst damit an. Gut, dann kommen wir zum Steckbrief von Harald Karotz. Harald Karotz ist 51 Jahre alt und wohnt in Mülheim an der Ruhr. Er ist Professor an der Medical School in Hamburg und von Haus aus ist er Diplompädagoge, Notfallsanitäter und Notfallseelsorger. Er verbindet mit seiner Arbeit Theorie und Praxis miteinander und arbeitet immer wieder auch an den Schnittstellen unter anderem von Pädagogik und Psychologie oder auch von Rettungsdienst und Krisenmanagement. In besonderer Weise ist ihm wichtig, dass die PSNV in längerfristige und weiterführende Hilfsangebote eingebunden ist. Dies begründet er damit, dass die PSNV gut funktioniert, ihn die psychologische oder psychotherapeutische Regelversorgung in Deutschland dann aber ärgert. Warum das so ist, was ihn in die PSNV gebracht hat und warum der Aspekt Kinder in Notfällen für ihn ein Herzensanliegen ist, das wird er uns selbst erzählen. Und wir starten genau mit dieser Frage rein, Harald. Wie bist du denn zur PSNV überhaupt gekommen?
Zur PSNV ganz generell bin ich eigentlich durch meine Erfahrungen im Rettungsdienst gekommen. Ich habe ja angefangen als Zivildienstleistender im Rettungsdienst der Stadt Essen und ja, habe verschiedene Einsatzerfahrungen gesammelt. Und wenn ich ehrlich sein soll, die psychosozialen Aspekte von Einsätzen, also die Kommunikation mit Betroffenen, mit Patienten und Angehörigen, sowas wie psychische Erste Hilfe, das war eigentlich immer das, was mich am meisten interessiert hat.
Und in deiner vielfältigen Zeit von Arbeit in diesem Bereich, was war deine besonderste Einsatzerfahrung?
Ja, also was ich immer als Geschichte ganz gerne erzähle, weil es mich wirklich sehr, sehr geprägt hat. Das war halt ein Einsatz. Ich war damals gerade Rettungsassistent geworden und wir sind gerufen worden zu einer Familie, die hat Abend gegessen. Der Familienvater ist dann leblos am Tisch zusammengesackt, war reanimationspflichtig. Wir haben dann als Rettungsteam die Reanimationsmaßnahmen begonnen, haben erst nach einer Weile gemerkt, dass die Kinder uns zugeschaut haben, also weiterhin im Raum gewesen sind. Damals hat der Notarzt reagiert und hat die Kinder und auch die Ehefrau des Raumes verwiesen. Und das hat er sehr, sehr ruppig gemacht, sehr laut. Und ich hätte auch nicht genau gewusst, was da die ideale Strategie gewesen wäre. Aber ich war sehr sicher, dass das so nicht gut gewesen ist. Und darüber habe ich viel nachgedacht. Und das hat mich eigentlich auch dann dazu gebracht, mich sehr intensiv mit Kindern zu beschäftigen, die eben Zuschauer oder Augenzeuge eines Notfalls geworden sind.
Und damit hast du eigentlich auch nicht nur in den Vorträgen oder in deinen Ausbildungen ja immer die Überleitung gemacht, warum du heute als einer der führenden Experten für dieses Thema bekannt bist, warum du viel geforscht hast, viel begleitet hast. Und ich freue mich, dass du heute mit uns da bist, um über unser Thema Notfälle und Krisen in Schulen zu sprechen. Ich habe es gerade schon angesprochen, du bist einer der Experten für dieses Thema, hast selbst dazu geforscht, hast publiziert, hast viel begleitet. Jetzt ist es ja so, dass die Einsatzindikationen, die dahinter stecken, wenn wir über Notfälle an Schulen sprechen, ja vielfältig und auch verschieden sind. Wann sprechen wir denn davon, dass es zu einem Notfall an einer Schule kommt?
Ja, das ist gar nicht so ganz exakt festzulegen, weil ein Notfall letzten Endes das ist, was sich als Notfall anfühlt. Also man denkt zunächst natürlich an schwere Unglücksfälle, wo jemand sehr schwer verletzt wird oder ums Leben kommt, Suizide zum Beispiel, Unfälle auf Klassenfahrt, Ertrinkungsunfälle im Schwimmunterricht oder ein Unglück im Chemieunterricht. Aber es kann natürlich auch ganz andere Situationen geben, die dann doch so eskalieren, dass man da am Ende von einem Notfallgeschehen sprechen muss. Also Mobbing zum Beispiel oder schwere Konflikte innerhalb einer Schulklasse.
Du reflektierst damit ja viele verschiedene Möglichkeiten, die es eben im Kontext von Notfällen an Schulen gibt. Welche eigenen Erfahrungen hast du denn in diesem Bereich gesammelt?
Ich bin ja zum einen Wissenschaftler an der Medical School Hamburg, aber ich bin ja auch selber als Notfallseelsorger in Einsätzen tätig. Und ich hatte selber eine ganze Reihe von Einsätzen im Schulkontext. Das war ein schwerer Schulbusunfall, mehrere Suizidsituationen. Wir haben also gemeinsam mit Kollegen mal eine Schule begleitet, an der ein Schüler sehr, sehr schwer erkrankt war und abzusehen gewesen ist, dass er versterben würde. Und ich bin auch als externer Fachberater einbezogen worden in eine Situation, wo ein Kind entführt worden ist und später auch dann missbraucht und ermordet aufgefunden wurde.
Das, was du ja gerade darstellst, ist ja quasi die Realität im Bereich PSNVB, also wo wir immer wieder Kontexte haben, die sich dann entweder auf die Schule auswirken oder ihren Anlass oder Ursprung auch in der Schule finden. Gleichzeitig machst du ja aber auch noch Forschung, du machst Lehre. Und du warst auch an verschiedenen Forschungsprojekten beteiligt, hast mitgewirkt oder diese verantwortet, in denen es um das Thema PSNV an Schulen geht. Welche Projekte waren das?
Also ich war beteiligt, das ist schon einige Jahre her, an einem Projekt zur Auswertung der psychosozialen Notfallversorgung in komplexen Gefahren- und Schadenslagen. Und wir haben als Beispiel damals das School-Shooting in Winnenden ausgewählt oder den Amoklauf in Winnenden und Wendlingen, muss man dann korrekterweise sagen, und haben da also die PSNV ausgewertet. Ich habe aber auch in den folgenden Jahren noch ein Projekt gehabt, das hieß einfach Notfälle in Schulen. Und da habe ich Schulleitungen befragt zu ihren Erfahrungen mit sehr, sehr besonderen, auch größeren Notfall- und Krisensituationen im Schulkontext. Also das war der Schulleiter am Gymnasium in Haltern zum Beispiel. Diese Schule war ja sehr betroffen vom Absturz der Germanwings-Maschine. Ich habe die Schulleiterin am Gutenberg-Gymnasium in Erfurt gefragt, also interviewt. Ich habe dann noch ein Projekt durchgeführt. Da ging es um einen schweren Schulbusunfall in Gummersbach. Dann für das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gab es das dreijährige, sehr große Projekt KiCAT, Kind und Katastrophe, also wo es um Kinder und Jugendliche auch in größeren Schadenslagen ging. Aber da ging es dann am Rande auch immer wieder um Schulen. Und jetzt im Nachgang der Pandemie hatte ich zwei weitere Projekte. Einmal haben wir, also wir heißt Kolleginnen und Kollegen der Uni Osnabrück gemeinsam mit mir, wir haben Kinder und Jugendliche befragt zu ihren Erfahrungen in der Pandemie. Und es gab noch ein weiteres Projekt, da ging es um die Frage, ob und inwiefern das Bildungswesen eigentlich als Teil der kritischen Infrastruktur zu betrachten ist. Das ist auch ganz interessant, vielleicht kommen wir darauf zu sprechen, weil das aus meiner Sicht ja auch mit dem Thema PSNV zu tun hat.
Wir werden über einige der Bereiche, die du gerade angesprochen hast, gleich auch nochmal Detail oder nochmal in der konkreten Nachfrage sprechen. Ich möchte zunächst mit dir drauf gucken. Ich habe gerade im Eingang gesagt, Notfälle an Schulen, das ist eine komplexe Aufgabe, eine große Herausforderung für PSNV-Kräfte. Wir beide versuchen immer wieder auch in unseren Ausbildungen Mut zu machen und zu sagen, ja, das ist komplex und trotzdem kann man sich der Sache stellen, kann man, mit indem man gewisse Dinge beherzigt, einfach auch einen großen Unterschied machen. Fangen wir damit an, was macht denn diese Situation so komplex und warum ist das Thema Notfälle an Schulen so eine besondere Herausforderung für PSNV-Kräfte?
Bei Notfällen in Schulen kommt aus meiner Sicht einiges zusammen. Also es sind als Betroffene ja Kinder und Jugendliche, das ist immer schon mal speziell. Es sind auch immer sehr viele Betroffene, die in unterschiedlicher Weise betroffen sind. Das ist auch eine Herausforderung, verschiedenen Bedarfen und Bedürfnissen dann gerecht zu werden. Lehrkräfte sind in einer ganz speziellen Situation, weil einerseits von ihnen ja auch erwartet wird, dass sie Hilfe leisten und den Schülerinnen und Schülern ihrerseits Halt geben. Andererseits sind die Lehrerinnen und Lehrer aber auch selber Betroffene. Und es sind ganz viele Akteure involviert. Also das ist zum einen die Notfallseelsorge oder ein Kriseninterventionsteam, aber auch die Schulpsychologie, die schulsoziale Arbeit, die Lehrkräfte, die ich angesprochen habe. Vielleicht kommen noch weitere externe Akteure hinzu. Und das wirft immer Fragen auf von Schnittstellen, von Zuständigkeiten, wer sich um was kümmert, wie zusammengearbeitet wird. Das ist nicht ganz einfach. Und vielleicht noch ein weiterer letzter Punkt, den ich so als Besonderheit bezeichnen würde. Also gerade im Schulkontext spielen aus meiner Sicht immer Gerüchte auch eine ganz besondere Rolle oder so die Informationsvermittlung und Verbreitung. Also gerade heute über Social Media verbreitet sich unter den Jugendlichen wahnsinnig schnell alles Mögliche. Und deswegen kommt es sehr, sehr darauf an, wie man kommuniziert, was man kommuniziert und wie man für Klarheit sorgt, um Gerüchten entgegenzuwirken.
Also auch das, was wir in der Ausbildung immer wieder erzählen, es geht nicht darum, dass jetzt hier einzeln etwas gesagt wird, sondern dass man überlegt, welche Informationen sind im Moment relevant, welche müssen gegeben werden, auch um gegebenenfalls zu entlasten, aber eben auch um solchen Gerüchten, egal ob über Social Media oder über die Medien, irgendwie Vorhalt zu geben, damit hier an der Stelle einfach die bestmögliche Situation ist. Und wir wissen, das hast du ja auch mit den 5 Merkfiguren deutlich gemacht, Informationen sind einfach sowohl für Kinder wie auch für Jugendliche einfach ein ganz relevanter Teil, um bestmöglich durch Krisenerleben zu kommen. Wir gucken einmal auf dieses komplexe System Schule. Du hast es ja gerade schon mal angesprochen. Schulleiterinnen, Schulleiter sind in den meisten Fällen dann Anfordernde für den PSNV-Einsatz oder sind eben auch unterstützend für einen solchen zu gewinnen. Und wir haben in Deutschland eben auch ein relativ regional verschiedenes, durchaus komplexes System, wer an Akteurinnen und Akteuren dort noch dabei ist. Du hast die Notfallseelsorge, die Krisenintervention genannt, Schulpsychologie, Schulseelsorge, weitere externe Akteure im Bildungswesen. Wer hat denn dann, wenn es zu so einem PSNV-Einsatz an Schulen kommt, ich sag mal den Hut auf oder grundsätzlich das Kommando?
Ja, das ist gar nicht so ganz einfach und schon gar nicht pauschal zu beantworten, weil es auf die Art des Ereignisses ankommt und auch auf den Zeitpunkt. Also nehmen wir als Beispiel jetzt wirklich eine Amok-Situation oder School-Shooting-Situation. Das ist in der Akutsituation ganz klar eine polizeiliche Lage. Das heißt, der Polizeiführer hat das Sagen und der gibt vor, wer was macht oder auch was nicht macht. Bei anderen Situationen kann das sehr, sehr viel komplexer sein. Also zum einen ist das unterschiedlich geregelt. Durchaus auch von der Schulpsychologie jemand den Hut auf hat. Also in Nordrhein-Westfalen gibt es zum Beispiel den oder die schulpsychologischen Krisenbeauftragten in jeder Stadt und jedem Kreis, der im Grunde genommen den Hut auf haben würde. Aber es kann auch andere Situationen geben, wo die Schulleitung einfach die Notfallseelsorge einbezieht, weil die Schule selbst einen Rat braucht und sich von außen Unterstützung holt. Also das ist nie so ganz klar zu sagen. Aus meiner Sicht muss das im Vorfeld sehr gut abgesprochen werden und man muss auch genau schauen, welche regionalen oder kommunalen Regelungen es für solche Fälle gibt.
Du hast das Thema Amok angesprochen oder ich spreche mal vom reinen Verdacht, also dem Amok-Alarm, der an sich ja auch eine hohe belastende Situation für SchülerInnen, LehrerInnen und die gesamte Schulgemeinschaft sein kann. Du warst selber in der Forschung nach Winnenden beteiligt. Bei diesem School-Shooting hatte ein 17-Jähriger 15 Menschen in der Schule und auf seiner Flucht getötet und danach sich selbst. Welche wichtigen Erkenntnisse sind denn bei dem Projekt deutlich geworden oder was können wir für die PSNV auch daraus lernen?
Also aus meiner Sicht ist in Winnenden, also zunächst einmal deutlich geworden, dass es dort keinen Gesamtlageüberblick gegeben hat. Also das, was wir heute als psychosoziales Lagebild bezeichnen würden, das hat es in Winnenden so nicht gegeben. Und eine Lehre aus Winnenden ist meines Erachtens, dass man frühzeitig sehr genau gucken muss, wer ist in welcher Weise eigentlich betroffen, wo sind die einzelnen Betroffenen und welchen ganz konkreten Hilfebedarf haben die. Dann gab es in Winnenden auch zum damaligen Zeitpunkt keine gesamtverantwortliche Führungskraft, die also das gesamte PSNV-Geschehen koordiniert hätte. Auf die Art und Weise gab es viele einzelne Führungskräfte, die jeweils so die eigenen Leute natürlich geführt haben und Aufträge erteilt haben, aber es hat sozusagen eine Gesamtkoordination gefehlt. Ja, und es sind auch viele weitere Detailkenntnisse deutlich geworden. Nur ein Punkt zum Beispiel ist die Frage, wie und an welcher Stelle denn große Gruppen von Kindern und Jugendlichen begleitet werden sollen. Also in Winnenden wurden spontan mehrere Hallen genutzt, in denen dann die Schülerinnen und Schüler begleitet worden sind. Aber das kann man sich ja vorstellen, in so einer großen Halle kann man eigentlich nicht differenzieren. Es ist dann sehr, sehr laut. Man kann auch kaum vertrauensvolle einzelne Gespräche führen. Und da müsste man sich überlegen, wie kann man das vielleicht besser hinbekommen, entweder mit anderen Räumlichkeiten, die genutzt werden, oder mit mobilen Trennwänden zum Beispiel. Also solche Dinge haben wir uns in Winnenden von den Menschen berichten lassen, die dort eben tätig gewesen sind.
Also wir sehen immer wieder, dass es natürlich eine Herausforderung ist, gerade in solchen großen Situationen, die sehr plötzlich aufkommen, dass hinterher die Frage ist, wie können wir noch in der Chaosphase, am Rande der Chaosphase auch geeignete Betreuungsorte schaffen. Aber ich höre bei dir nochmal das Plädoyer raus, darauf nochmal den Fokus zu setzen, dass die Betreuung bestmögliche Bedingungen auch hat, was Räumlichkeiten angeht, was Versorgung angeht, was Klimatisierung angeht und damit eben auch nochmal die Möglichkeit zur Binnendifferenzierung derer, die dort zu begleiten und zu betreuen sind.
Ja, also aus meiner Sicht ist das Stichwort das Schaffen von Strukturen und von konkreten Konzepten für genau solche Fälle.
Du hast gerade auf eine etwas kleinere Situation hingewiesen, die aber auch durchaus beachtenswert und evaluierenswert war, den Schulbusunfall in Gummersbach. Was gab es denn da für besondere Erkenntnisse und wie hat es auch deinen Blick geprägt darauf, was PSNV leisten muss oder leisten sollte?
In Gummersbach war es vor einigen Jahren so, dass ein Schulbus frontal mit einem LKW kollidiert ist. Es gab dann in dem Bus selber zahlreiche verletzte Schülerinnen und Schüler. Und ich habe die Kinder und Jugendlichen aus dem Schulbus später eben interviewen können und auch fragen können, wie sie diesen Unfall erlebt haben. Und auch da gab es ganz, ganz viele interessante Erkenntnisse. Zum Beispiel hat sich gezeigt, dass Mädchen und Jungen doch also sehr, sehr unterschiedliche Bedarfe und Bedürfnisse hatten, was so die Bewältigung des Ereignisses anging. Dann war es zum Beispiel so, dass sehr, sehr viele Eltern, was auch total nachvollziehbar ist, an die Unfallstelle gekommen sind. Die waren natürlich auch selber sehr, sehr aufgeregt und haben sich um ihre Kinder Sorgen gemacht und sind dann sozusagen über Absperrungen hinweg in den Bereich der Einsatzstelle hineingelaufen, haben teilweise einfach Kinder ja mitgenommen und sind dann nach Hause gefahren. Und deswegen ist so eine der Lehren aus diesem Ereignis, dass man sowas brauchen würde wie eine Elterninformationsstelle oder eine Elternanlaufstelle, einen Elternsammelpunkt, an dem die Eltern bei so einem Unglück in Empfang genommen werden, auch wertgeschätzt und gewürdigt werden, beruhigt werden und wo man dann sehr systematisch versuchen kann, die Eltern mit den Kindern zusammenzuführen. Aber das sagt sich so leicht. Also wer schon mal zu tun hatte mit sehr, sehr aufgeregten Eltern und Schülerinnen und Schülern natürlich auch, der kann sich vorstellen, das ist überhaupt keine triviale Aufgabe.
Auf jeden Fall und trotzdem zeigst du natürlich, wie wichtig das ist. Heute ist das in Schulungssituationen ja absolut drin. Wenn wir Großeinsatzlagen schulen, dann ist ja das Thema Schulbusunfall einfach ein sehr typisches Szenario. Das passiert einige Male im Jahr, zum Glück nicht zu häufig, aber es geht eben darum zu sehen, welche Menschen im Zweifelsfall zu bedenken sind, wenn es zu so einem Szenario kommt. Und das ist vielleicht auch eine der Auswirkungen, die dann Gummersbach und deine Evaluation hinterher gezeigt hat, dass wir das heute standardmäßig schulen an den Stellen auch. Das waren ja nicht die einzigen Projekte, du warst noch in anderen Projekten beteiligt. Welche weiteren Erkenntnisse oder Erfahrungen aus diesen möchtest du denn gerne weitergeben?
Also das ist gar nicht so einfach, aus so vielen Projekten jetzt so 2, 3 Punkte als Fazit abzuleiten. Aber was sich aus meiner Sicht eigentlich immer gezeigt hat, das war, wie wichtig es ist, wenn verschiedene Akteure gut miteinander zusammenarbeiten. Und das setzt im Grunde genommen voraus, dass diejenigen, die zum Einsatz kommen, dass die sich im Vorfeld solcher Ereignisse schon mal irgendwann kennengelernt haben, dass die sehr, sehr genau wissen, was macht der andere, wie ist die Arbeitsweise, wer kann welche Aufgaben übernehmen Und deswegen würde ich also auf jeden Fall dafür plädieren, wie man das immer sagt, in Krisen Köpfe kennen, sich im Vorfeld zu vernetzen, sich an einen Tisch zu setzen. Und da gehört dann eben die Schulpsychologie dazu. Da gehört die psychosoziale Akuthilfe dazu, also Notfallseelsorge oder Krisenintervention. Dazu gehört aber auch die Schulseelsorge, Schulsozialarbeit, Schulleitungen, Schulamt, Unfallkasse möglicherweise auch, weil es der Kostenträger ist. Also alle, die in solchen Fällen involviert werden.
Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, bei einer großen Amoktat an einer Schule, wo ich selbst in der Einsatzleitung war für die PSNV, es empfiehlt sich auch, die Menschen aus den Nachbarsystemen zu kennen. Denn wenn es groß wird und wenn wir auf einmal 30, 40 Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger auf einem Schlag brauchen, dann ist es gut zu wissen, wer arbeitet in den Nachbarsystemen. Also auch da nochmal überörtlich zu denken und nicht an den eigenen Kreis- oder Stadtgrenzen letztlich aufzuhören.
Ich würde noch was ergänzen wollen. Also ich stimme total zu. Bei großen Ereignissen in Schulen, es sind ja eigentlich immer sehr, sehr viele Betroffene, wird auch immer erstmal ein hoher Kräfteansatz erforderlich sein. Das können die wenigsten Städte oder Kreise aus sich selbst heraus leisten. Also da wird in vielen Fällen überörtlich Hilfe angefordert werden müssen. Das ist das eine. Und was ich ergänzen wollen würde, wäre, dass man nicht unterschätzen soll, wie zeit- und kraftaufwendig Einsätze in Schulen sind und was das für die Einsatzkräfte selber bedeutet, dort eben tätig zu sein.
Also auch das, was wir immer wieder in der Ausbildung sagen, mit in den Blick nehmen, Ablösesituationen klären, dass man wirklich nicht länger als 3 Stunden so per Faustregel da im Einsatz ist, dass man Szenarien klar hat, wer kommt danach, dass man immer auch ein bisschen vor dem Bedarf und vor der Lage ist, letztendlich für die Frage, wen man da braucht. Gut, dass du dieses Plädoyer nochmal auch machst. Damit sind wir eigentlich schon mitten in dem Thema, worum es jetzt gehen soll, nämlich die Frage von Do's and Don'ts bei Einsätzen in Schulen. Was sollte man tun und was sollte man lassen, ganz allgemein gefragt?
Also, wenn es jetzt zunächst mal darum geht, was sollen sozusagen Notfallseelsorgende oder KIT-Mitglieder machen, wenn sie in eine Schule gerufen werden, dann ist aus meiner Sicht wichtig, dass man nicht sozusagen in einer Schule, dass man nicht in eine Schule gehen kann und tritt dann sozusagen als Chef auf, ja, der genau weiß, was jetzt zu tun und zu lassen ist, sondern schulisches Krisenmanagement hat eben immer damit zu tun, dass man erstmal gucken muss, wer ist hier noch alles involviert, wer hat welche Idee und wie kann man gemeinsam jetzt diese Lage möglichst gut bewältigen. Das heißt, es geht um ganz viel Diplomatie. Es geht darum, sich klug einzubringen in die Krisenmanagementstrukturen, die man möglicherweise schon vorfindet. Und es geht aus meiner Sicht immer auch darum, diejenigen einzubinden, die es sozusagen selbst betrifft. Also schulisches Krisenmanagement kann man nicht anordnen, sondern das muss eigentlich immer mit der Schulgemeinde, mit Schülerinnen und Schülern, mit den Lehrkräften gemeinsam erarbeitet werden. Welchen Weg möchte diese Schulgemeinde gehen, um das Erlebte zu bewältigen? Und diesen Prozess, diesen Weg zu finden, den kann man meines Erachtens von außen sehr, sehr gut begleiten, indem man Hinweise gibt, Empfehlungen gibt, Denkanstöße gibt und so kann man dann gut miteinander arbeiten.
Also mehr zu vermitteln, miteinander zu gucken, Bedarfe zu eruieren und dann gemeinsame Wege zu kriegen und das eben auch in dem zu gewinnen, denn das haben wir so in dieser Explizitheit noch nicht gesagt, Schulleiterinnen, Schulleiter sind die Chefinnen und Chefs im Raum, im Kontext schulischer Arbeit, schulischer Intervention. Und das gilt natürlich auch, wenn wir mit der PSNV dort vor Ort sind. Gespräche mit Schulklassen, die sich dann eben auch häufig anschließen und die wir als Methode nutzen, sind eine besondere Herausforderung. Wir haben hier eine gewisse Differenzierung in der Belastung bei Schülerinnen und Schülern. Lehrerinnen und Lehrer, die selbst belastet sind und häufig biografisch an frühere Situationen erinnert werden. Und eben an sich ist die Herausforderung ja eh schon eine Begleitung und eine Entlastung mit einer relativ großen Gruppe Menschen zu leisten. Wir in der PSNV sind ja häufig für Einzelgespräche oder für kleinere Gruppen ausgebildet und trainiert. Hast du Tipps, wie das trotzdem gut möglich sein kann und gelingen kann, mit Schulklassen zu arbeiten?
Also als erstes würde ich immer empfehlen, sich selber die Frage zu stellen, ob man sich für Gespräche mit Schulklassen, also mit vielen Schülerinnen und Schülern, ob man sich selber dafür stabil genug einschätzt. Man braucht meines Erachtens für solche Gespräche auch auf jeden Fall eine eigene Ausbildung. Man sollte diese Gespräche auf keinen Fall alleine führen, sondern immer meines Erachtens mit zwei Fachkräften. Und es sollte aber auch eine Person dabei sein, die sozusagen die Schülergruppe gut kennt. Also beispielsweise könnte das die Klassenlehrerin, der Klassenlehrer sein, gemeinsam mit jemandem aus der Notfallseelsorge oder einem Kriseninterventionsteam. Und dann geht es sicherlich zuallererst um die Frage, wie man überhaupt einen gelingenden Gesprächseinstieg hinbekommt. Und das muss so funktionieren, dass ja eine Atmosphäre entsteht, in der auch ein vertrauensvolles Gespräch, ein Austausch überhaupt erst möglich ist. Und dann würde ich empfehlen, in Gruppengesprächen mit Schülerinnen und Schülern vorrangig auf der Sachebene zu bleiben. Das heißt also zu klären, welche Fragen vielleicht offen sind, was jemand an Informationen benötigt, um das Erlebte zu verstehen oder einordnen zu können. Man könnte auch zum Thema machen, wie es weitergeht, also was jetzt getan werden kann, was da Schülerinnen und Schüler für Ideen haben. Aber das zeigt ja auch die generelle Debriefing-Diskussion, also im Kontext der PSNVE, dass man mit den sehr emotionalen Aspekten in diesen Gesprächen mit Schülerinnen und Schülern sehr, sehr vorsichtig sein muss, weil es schon sein kann, dass dann Emotionen sozusagen auch hochkochen, dass es sowas gibt wie psychische Infektion und dass man das sehr, sehr schnell nicht mehr eingefangen bekommt.
Du sprichst sie an, die Forschungslage zu Debriefings. Kurz dazu, das ist ja der Fachbegriff dessen, was wir da machen. Und zwar dann egal, ob wir es hier mit Schulklassen tun oder eben in der PSNVE mit Einsatzkräften. Du hast sie angesprochen, diese Forschungslage ist schwierig. Das hängt auch an dieser Frage von Emotionalisierung oder der Frage der Thematisierung emotionaler Aspekte. Jetzt könnte jemand sagen, wäre es da nicht besser, einfach auf Klassengespräche ganz zu verzichten? Was würdest du so jemandem entgegnen?
Ja, genau, das ist ein bisschen ein Dilemma. Also die einschlägigen Leitlinien sagen sehr klar, dass man Debriefings nicht empfehlen kann, jedenfalls nicht als einzelne Nachsorgeintervention, wenn überhaupt dann nur eingebettet in ein Gesamtkonzept vieler verschiedener Maßnahmen. Es ist ja nur so, wenn man jetzt in Schulen sagen würde, ja, es werden keine Klassengespräche geführt, dann ignoriert das sozusagen die Situation, wie sie in Schulen nun mal ist. Und die Schulklassen, die sind ja nun mal da. Und man kann ja nach einem Notfallgeschehen in der Schule auch die Schulklassen nicht auflösen. Also die Klassen sind da. Natürlich muss mit den Klassen gearbeitet werden. Im Übrigen sind die Klassengemeinschaften in vielen Fällen ja auch eine Ressource. Das heißt also, die Klassengemeinschaft kann sich ja auch gegenseitig stärken und stützen und Halt geben. Deswegen würde es meines Erachtens keinen Sinn machen, auf Gespräche mit Schulklassen grundsätzlich zu verzichten. Das halte ich für illusorisch. Aber man muss eben schon sehr genau überlegen, wie man diese Gespräche führt, wie man sie moderiert, welche Punkte man anspricht. Und was möglicherweise besser aufgehoben ist in Einzelgesprächen.
Aktuelle Studien zeigen ja sogar, dass es vielleicht hin bis zur Ablenkung geht, dass Schülerinnen und Schüler eben nicht sofort mit den Emotionen, dem Erlebten konfrontiert werden, sondern dass ein wichtiger Aspekt auch auf dem Bereich Binnendifferenzierung und Individualisierung liegt. Also dort entsprechend auf die Bedarfe zu achten und dem eine große und wichtige Rolle zukommt. Also Schülerinnen und Schüler freizustellen, was ihnen gerade hilft und was gerade gut tut. Und das bedeutet eben vom Gespräch über Ruhe hin zur Ablenkung bis hin zu Sport oder Bewegung. Warum ist das so?
Ja, es ist einfach deshalb so, weil jeder Notfallsituationen anders erlebt und jeder auch etwas andere Bedarfe und Bedürfnisse hat. Und genau wie du das sagst, es geht dann darum, dass jeder das bekommen soll, was für ihn tatsächlich hilfreich ist. Für einige Schülerinnen und Schüler wird das wirklich ein Gesprächsangebot sein, entweder einzeln oder in Gruppen. Beides kann man anbieten. Aber es wird auch Schülerinnen und Schüler geben, die wollen vielleicht lieber auf dem Schulhof rumlaufen, die wollen vielleicht lieber in die Schulbibliothek gehen, die wollen in die Sporthalle gehen und sich körperlich betätigen. Und das ist ja auch alles völlig in Ordnung. Und eine Aufgabe der PSNV wäre es jetzt eben genau zu gucken, wer braucht was und wie kann man diesen verschiedenen Bedarfen gerecht werden. Das ist immer der Grund, warum ich darauf hinweise, dass es nicht das eine Schema F geben kann mit einem Plan, was man dann zu tun hat, sondern was man in der PSNV anbietet, muss sich daran orientieren und danach richten, was sozusagen gebraucht wird.
Lass uns einmal über dieses Sonderthema Suizid sprechen. Du hast vorhin es ganz kurz erwähnt und wir werden hierbei zwischen Alarm und Alltag auch noch eine eigene Folge zu dem Thema machen. Wichtig ist ja immer, dass die Form der Intervention und auch das Gespräch nach einem Suizid eben entscheidend ist. Was bedeutet das denn für die Arbeit mit Schulklassen nach einem Suizid?
Ich würde erstmal etwas ansprechen wollen, was mir in Fortbildung immer wieder mal begegnet. Dann taucht nämlich so die Frage auf, ob man über Suizide in einer Schule überhaupt sprechen soll. Also es wird dann auch auf den Werther-Effekt hingewiesen, also eine mögliche Nachahmungstat sozusagen. Und ob es dann nicht besser ist, wenn man sozusagen gar nicht über einen Suizid spricht und eher zum Alltag übergeht. Das halte ich für total problematisch, ehrlich gesagt, denn gerade ein Suizid wirft ja Fragen auf und sorgt für ganz viel Unverständnis, für ganz viel Fassungslosigkeit, für unterschiedlichste Reaktionen. Und gerade nach einem Suizid muss meines Erachtens deswegen sehr professionell etwas angeboten werden. Und wenn man zum Beispiel nach einem Suizid kein Angebot macht, also kein professionelles Angebot, dann sehe ich erst recht die Gefahr ein Stück weit, dass Schülerinnen und Schüler selber sich irgendwas überlegen, um eine Art Gedenkfeier zu veranstalten. Und auch im Hinblick auf einen möglichen Werther-Effekt ist das aus meiner Sicht sehr viel problematischer. Also deswegen ist es aus meiner Sicht auf jeden Fall angebracht, etwas zu machen und dann natürlich immer vor allem auf Hilfsangebote hinzuweisen und sozusagen suizidpräventiv zu arbeiten.
An verschiedenen Stellen ist ja im Schulkontext auch immer wieder die Frage, wenn eine schlimme Tat, ein schlimmes Unglück passiert, das Thema Gedenkstätte oder Erinnerungsort. Wo wird der eingerichtet? Wird der im oder am Schulgebäude gestaltet? Und wir plädieren ja in der PSNV immer sehr darauf zu achten, dass so Erinnerungsorte auf Zeit und auch mit einer klaren Exit-Strategie erstellt werden. Also wann endet das? Wer bekommt hinterher das Kondolenzbuch oder die gemalten Bilder? Und dass dieser zeitliche Aspekt auch immer mitkommuniziert wird. Warum ist es wichtig, hier so planvoll unterwegs zu sein und eben auch Schulleitungen hier gegebenenfalls zu beraten?
Schulen dürfen durch die Einrichtung von Gedenkorten oder Gedenkstätten meines Erachtens nicht überschattet werden. Und Schulen müssen auch irgendwann zum Alltag zurückkehren können. Und problematisch ist beispielsweise, wenn Schülerinnen und Schüler quasi gezwungen sind, immer an einer Gedenkstätte vorbeizugehen, obwohl sie das vielleicht gar nicht so gerne möchten, weil es sie doch immer wieder ein bisschen neu belastet und ihnen auch wehtut und das Abschied nehmen und die Rückkehr zum Alltag erschwert. Deswegen wäre mein Plädoyer, Gedenkstätten so einzurichten, dass Schülerinnen und Schüler sie aufsuchen können, wenn sie das möchten, aber dass sie diese Gedenkstätten nicht aufsuchen müssen, wenn sie es eben nicht möchten. Und in der Tat, also man muss schon von vornherein überlegen, wie auch langfristig mit einer Gedenkstätte umgegangen werden kann. Selbst in Erfurt beispielsweise gibt es eine Gedenktafel, die von außen am Schulgebäude angebracht ist. Aber auch diese Tafel ist vergleichsweise diskret und dezent. Also als ich das erste Mal dort gewesen bin für ein Interview mit der Schulleiterin, habe ich mir das anschauen wollen. Ich musste erst mal suchen, wo diese Gedenktafel eigentlich ist, weil ich sie nicht sofort gefunden habe. Aber das ist auch genauso richtig. Und mir hat dort die Schulleiterin dann auch erzählt und erklärt, wie das zustande gekommen ist. Die haben das gemeinsam mit der Schulgemeinde zum Thema gemacht. Wie soll dieser Gedenkort aussehen? Und so ist dann diese eine Gedenktafel entstanden, ja, aber die nicht sozusagen im Vordergrund steht und die auch den Schulalltag heute nicht mehr dominiert.
Und du hast das Thema über Schatten ja angesprochen. Das ist ja immer die Frage, wenn ich großformatige Installationen, Gedenktafeln anbringe, wenn ich in den Eingangsbereichen Bäume pflanze, die entsprechend gekennzeichnet werden. Es wird ja irgendwann dazu kommen, da haben die letzten Schülerinnen und Schüler, die noch irgendwie beteiligt waren oder dieses Ereignis auch miterlebt haben, die Schule verlassen. Und da geht es ja auch um die Frage wahrscheinlich, wie denn die nächsten Generationen Schülerinnen und Schüler auch einfach etwas befreit oder nicht direkt davon beeinflusst, hier diesen Ort auch für sich wieder nutzen oder erschließen können.
Genauso ist es. Ich kann das nur unterstreichen, was du jetzt auch gesagt hast. Das ist alles genauso richtig.
Lass uns nochmal ein bisschen über die Akutsituation hinausschauen. Ich habe es ja eingangs gesagt, du plädierst dafür, das Thema Nachsorge mindestens mittelfristig in der PSNV mitzudenken. Auch weil, wie ich oben zitiert habe, du die sonstige Regelversorgung problematisch findest. Und wie kann und wie soll es denn nach deiner Meinung weitergehen, wenn eben die erste Belastung abgeklungen ist?
Meines Erachtens muss erst einmal geschaut werden, wer überhaupt welche Hilfe braucht. Und es gibt natürlich immer auch viele Kinder und Jugendliche, die gar keine großartigen weiterführenden Unterstützungsangebote brauchen. Die kommen prima mit ihren eigenen persönlichen oder sozialen Ressourcen zurecht und müssen gar nicht weiter fachlich unterstützt werden. So, das heißt, der erste Schritt wäre herauszufinden, wer hat denn eigentlich noch tatsächlich weiteren Hilfe- oder Unterstützungsbedarf? So. Da wäre die Frage, wie man das identifizieren kann. Das ist eine große Fachdiskussion, ob man Screening-Instrumente anwenden kann. In Winnenden ist der Kölner Risikoindex verwendet worden zum Beispiel. Ich habe mit zwei Schulpsychologinnen gemeinsam auch so ein Instrument erarbeitet. Da werden 16 Fragen gestellt und es, ja, je nach Antworten, die gegeben werden, kann man dann ein bisschen einschätzen, ist da ein großer Hilfebedarf, mittlerer Hilfebedarf oder wird der Schüler oder die Schülerin voraussichtlich auch alleine ganz gut zurechtkommen? Also das ist die erste Frage. Wer braucht eigentlich welche weitere Hilfe? Und wenn sich dann abzeichnet, hier sind Schülerinnen und Schüler, die noch weiter begleitet werden sollten, dann stellt sich natürlich die Frage, wer das denn eigentlich machen kann. Und da fängt das Problem meines Erachtens ein Stück weit an. Die Akteure der psychosozialen Akuthilfe sind ja definitionsgemäß nach einer kurzen Zeitspanne raus. Die sind dann eben nicht mehr involviert. So, jetzt muss man schauen, wer kann das denn eigentlich leisten? Die Schulpsychologie ist natürlich in Deutschland sehr gut ausgebildet. Da sind ganz großartige Kolleginnen und Kollegen. Aber der bundesweite Versorgungsschlüssel bei der Schulpsychologie ist 1 zu 6.300. Das heißt also, da sind die Ressourcen einfach begrenzt. Also bei der schulsozialarbeiterischen Versorgung sieht es auch nicht viel anders aus. Julian Schmitz, das ist ein Professor aus Leipzig, der hat eine Studie dazu durchgeführt, hat Schulleitungen befragt und 77% der Befragten haben zum Beispiel gesagt, die Schulsozialarbeit, die es in ihrer eigenen Schule gibt, die reicht eigentlich nicht aus, um dem Unterstützungsbedarf der Schülerinnen und Schüler gerecht zu werden. Und diese Studie hat sich noch auf den Schulalltag bezogen, also gar nicht auf Schulen mit einer Notfall- oder Krisensituation. Das heißt also, wenn man jetzt festgestellt hat, hier sind noch viele Schülerinnen und Schüler, die brauchen weitere Unterstützung, dann stellt sich die Frage, ja, wer kann diese weitere Unterstützung einfach bieten? Und das ist, was du eingangs gesagt hast, als du mich ein bisschen vorgestellt hast. Für mich ist das ein großes Thema, dass ich mir eigentlich immer wieder denke, die psychosoziale Akutversorgung, die funktioniert vergleichsweise gut. Da kommt die Notfallseelsorge, ein Kriseninterventionsteam, auch die Schulpsychologie für die Akutversorgung. Das ist soweit gewährleistet. Aber viele Schülerinnen und Schüler brauchen dann eben im weiteren Verlauf doch noch mehr. Und dann wird es möglicherweise dünn. Und das kann man jetzt durchdeklinieren, wenn es zum Beispiel so ist, dass der eine oder andere Schüler auch therapeutisch Hilfe braucht, dann sind die Wartezeiten unglaublich lang. Das sind zig Wochen, teilweise monatelange Wartezeiten bis zum Beginn einer Traumatherapie. Und das ist eben problematisch. Das ist vergleichbar, wenn man jetzt auf den Rettungsdienst schaut, als wenn jemand verunglückt ist, hat sich verletzt. Dann kommt ein Rettungswagen angefahren mit sehr gut ausgebildeten Notfallsanitätern. Der Rettungswagen ist super ausgestattet. So. Und das ist vergleichbar, als wenn dann dieser Rettungswagen aber kein Krankenhaus hätte, wo er denn den Verletzten hinbringen könnte. Und deswegen ist es aus meiner Sicht so, dass dieser ganze Bereich, also die psychosoziale Regelversorgung für Kinder und Jugendliche, da liegt sozusagen der Hase im Pfeffer, wie man das so sagt. Also da liegt ein großes Problem. Der Bereich muss verbessert und ausgebaut werden. Und was politisch gerade passiert, ist ärgerlicherweise genau das Gegenteil. Also es gab ein ganz großartiges Projekt von Mental Health Coaches zum Beispiel. Das ist aus Kostengründen eingestellt worden. Und die Finanzierung der Psychotherapie wird neu geregelt. Auch das wirkt sich nachteilig aus auf die Psychotherapie, auch für Kinder und Jugendliche. Und das ist aus meiner Sicht also ganz aktuell ein wirklich großes Problem.
Du hast es gerade in so einem Halbsatz gesagt. Es ist am Ende so, dass der größte Anteil von Kindern und Jugendlichen gut aus einem Notfallerleben rauskommt. Und dass es hinterher so ist, dass ein kleinerer Teil eben diese weitere Hilfe und Unterstützung bekommt. Und du hast nochmal deutlich gemacht, dass grundsätzlich, egal ob wir gerade über Kinder und Jugendliche reden oder auch über Erwachsene, die psychotherapeutische oder psychologische Hilfe brauchen, die gegenwärtigen gesellschaftlichen Entwicklungen in unserem Land eigentlich absolut gegen das laufen, was wir bräuchten an der Stelle. Wenn wir auf den Moment der PSNV gucken in der Akutphase, dann arbeiten wir ja ganz häufig mit dem Aspekt von Psychoedukation. Also etwas, was Betroffenen häufig hilft, einzuordnen, was gerade passiert, weil sie so erfahren, was das Erlebte mit ihnen macht, wie sie denken, fühlen, handeln oder wie sich ihr Körper verhält. Wie würdest du so eine Psychoedukation im Kontext Schule machen und welche Zeiträume, in denen dieses Erleben passiert und passieren kann und völlig normal ist, benennst du da?
Also generell gelten ja die Zeiträume, wie sie auch in den Diagnoseverzeichnissen beschrieben sind. Das heißt, man sagt ja so im Zeitraum von bis zu 4, 5, 6 Wochen spricht man durchaus noch von ganz normalen und verständlichen Belastungsreaktionen. Wenn aber Reaktionen dann längere Zeit anhalten, dann stellt sich schon die Frage, ob sich da eine Traumafolgestörung, also wie die posttraumatische Belastungsstörung, entwickelt hat. Man muss aber auch differenzieren, ob wir jetzt über ein traumatisches Ereignis sprechen, dann sind wir da im Bereich von Belastungsreaktionen oder später von Traumafolgestörungen, oder ob wir über Trauer sprechen. Und da kommen nochmal ganz andere Fristen sozusagen ins Spiel. Und da wäre ich auch vorsichtig, sozusagen ein Datum zu nennen, an dem sozusagen wieder Alltag eingekehrt sein muss, weil das meines Erachtens schon sehr, sehr individuell verschieden ist.
Also wir brauchen quasi den Zeitraum, um klar zu haben, wenn wir über akute Belastungsreaktionen reden. Wenn wir aber tatsächlich über den Aspekt von Trauer reden, dann braucht es einfach auch Zeit, diesen Verlust oder diese erlebte Trauer und den Moment ins Leben zu integrieren und zu gucken, wie das Leben danach weitergehen kann. Habe ich dich richtig verstanden?
Ja, das ist richtig. Natürlich gibt es da auch definierte Zeiträume, ab wann man von einer Trauerstörung sprechen kann. Aber es ist, wie du das sagst, Trauer braucht auf jeden Fall erst einmal Zeit. Und ich glaube, es ist auch nicht klug, Trauer vorschnell sozusagen zu pathologisieren.
Jetzt ist es ja so, dass wir mit Trauer oder auch belastenden Ereignissen immer über den Akutmoment reden. Wir haben aber ja auch gerade einfach eine Zeit, die von Krisen doch ganz anders belastet wird, als das vielleicht in der Vergangenheit der Fall war. Das mag einmal eben an dem Auftreten liegen, also dass immer mehr Krisen auftreten, und zum anderen liegt es sicherlich auch an der Form der medialen Berichterstattung darüber, die kaum zeitliche wie räumliche Grenzen kennt. Welche Rolle spielt denn gerade in diesem Kontext das Bildungswesen und damit natürlich auch die Schulen insgesamt für die Krisenbewältigung auch gegenwärtiger Krisen ohne konkreten schulischen Notfall allgemein?
Ja, das knüpft gut an das an, was wir gerade schon ausgetauscht haben. Also das Bildungswesen hat aus meiner Sicht eine ganz, ganz große Bedeutung, gerade jetzt so in sehr schwierigen, turbulenten, kollektiven Krisenzeiten. Und eigentlich müssten Schulen die Orte sein, die Kindern und Jugendlichen auch Schutz bieten und Halt geben, an denen Schüler sich gut aufgehoben fühlen, wo sie natürlich auch Freunde haben und natürlich auch was lernen können, aber wo es ihnen sozusagen gut geht. Und da ja, ist die Studienlage aktuell aber eben auch kritisch, weil sich viele Schülerinnen und Schüler in den Schulen nicht wohlfühlen, weil sie sich Leistungsdruck ausgesetzt fühlen. Es gibt zahlreiche Studien inzwischen, die darauf hinweisen, viele Schülerinnen und Schüler fühlen sich einsam, fühlen sich unverstanden, fühlen sich nicht wahrgenommen, nicht ernst genommen mit ihrer speziellen Situation. Und durch den Fachkräftemangel im gesamten Bildungswesen, durch viele Herausforderungen, ist es ja eben auch so, dass zum Beispiel Lehrkräfte sich natürlich bestmöglich kümmern, aber eine Lehrkraft hat gar nicht die Zeit, die sie bräuchte, um sozusagen mit jedem einzelnen Schüler ja ins Gespräch zu gehen, sich zu erkundigen, was denn privat eigentlich gerade los ist. So. Und die Schulsozialarbeit habe ich auch schon angesprochen. Also es fehlt in Schulen Zeit für Beziehungsarbeit, für Gesundheitsförderung. Da werden aus meiner Sicht auch falsche Prioritäten gesetzt. Und das Bildungswesen ist also insgesamt in einer problematischen Situation.
Und dann wird ja aktuell gerade noch darüber diskutiert, dass Bevölkerungsschutz auch ein Thema an Schulen sein soll. Was hältst du davon?
Ja, ich halte da generell viel von, denn wenn es um die nationale Resilienzstrategie zum Beispiel geht, ja, wo man sagt, also die Gesellschaft soll krisenfester werden, das ist alles absolut richtig, aber dann muss diese Krisenfestigkeit, diese Resilienz ja irgendwo vermittelt werden oder gefördert werden und aufgebaut werden. Und aus meiner Sicht ist das ganz klar eine Bildungsaufgabe, insofern gehört das auch in Schulen. Und trotzdem stellt sich dann auch wieder die Frage, ja, aber wer soll es denn da machen? Die Lehrkräfte sind am Limit. Ja, und wer soll denn das machen? So, das heißt also, man braucht ein gutes Konzept, um nachhaltig Resilienz fördern zu können. Das setzt aber voraus, dass das Bildungswesen erst einmal selber resilient ist. Also ein selber fragiles Bildungssystem, in dem ganz viel Unterricht ausfällt, in dem Zeitmangel herrscht, in dem ganz, ganz viele Probleme auftauchen, also zum Teil ja Schulgebäude einfach in einem problematischen Gebäudezustand sind. Ja. Also in einem solchen Schulsystem wird sich Resilienz kaum fördern lassen. Und deswegen müsste man sich jetzt überlegen, also wie kann denn das Bildungswesen überhaupt erst einmal krisenfest gemacht werden? Und in einem krisenfesten Bildungswesen, dann kann sozusagen auch die Krisenfestigkeit der Schülerinnen und Schüler erhöht werden.
Und was hat diese Frage dann mit PSNV zu tun?
Ja, aus meiner Sicht ganz viel. Also wenn Schülerinnen und Schüler, Kinder und Jugendliche sich generell in Schulen wohlfühlen, wenn sie generell in Schulen einen Halt, also einen Ort haben, der ihnen Halt gibt, wo sie sich sicher fühlen, sich gut aufgehoben fühlen, dann ist das schon mal ein Ort, der ja den Umgang mit allen Widrigkeiten begünstigen würde. So, das gilt eben auch für jetzt unmittelbare Akutsituationen, die dann nach oben drauf kommen. Also eine gute, gesunde Schule würde Schülerinnen und Schülern ganz wesentlich helfen, mit Krisen umzugehen, Notfälle zu bewältigen. Aber dafür müssen eben in den Schulen die Voraussetzungen vorhanden sein. Und aktuell sind sie das jedenfalls nicht flächendeckend.
Das heißt, ich sag mal in Anführungszeichen, gesunde, vitale, gut funktionierende Schulen haben dann auch eine direkte Auswirkung darauf, dass nicht nur das Lernen im Alltag besser wird, sondern auch man Themen wie Bevölkerungsschutz eben dann vermitteln könnte.
Genau so ist es. Es hängt alles miteinander zusammen und der Dreh- und Angelpunkt ist sozusagen die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Das ist das, worauf zuallererst grundsätzlich geachtet werden muss. Dazu müssen Schulen beitragen. Und wenn das im Alltag ganz regulär der Fall ist, dann können wir darüber sprechen, ja, also inwiefern kann Bevölkerungsschutz da als Thema aufgegriffen werden? Und dann können wir über die Frage sprechen, was können denn Schulen beitragen, um Kindern und Jugendlichen bei der Bewältigung ganz konkreter, akuter Notfall- und Krisenerfahrungen zu helfen?
Wir haben da ja eine gewisse Nähe mit einer aktuellen Diskussion, die sich rund um das Thema, sind Schulen kritische Infrastruktur, dreht. Also die Frage, ob Schulen damit auf einem Level wie Krankenhäuser oder der Energiesektor sind. Und wir haben ja in der Corona-Pandemie erlebt, dass gerade im Kontext Schule ja also eine Situation stattgefunden hat, die einfach auch schlichtweg viele Probleme für Kinder und Jugendliche mit sich gebracht hat. Also liegt eventuell auch in der Reflexion der Aktualität dieser Frage der Grund dafür, dass wir jetzt auch am Status oder an der Wertschätzung von Schulen nochmal genauer hingucken oder vielleicht sogar drehen sollten?
Auf jeden Fall ist in der Pandemie sehr deutlich geworden, wie wichtig es ist, dass Schule funktioniert. Und dass Schule eben nicht nur Lernorte sind, an denen gelernt wird und Prüfungen abgelegt werden, sondern in dem darüber hinaus noch ganz, ganz viel anderes passiert. Also Schulen geben eben Kindern und Jugendlichen eine Alltagsstruktur, da sind Freundinnen und Freunde, da sind Lehrkräfte, die einen Blick auf die Kinder und Jugendlichen haben. Also Schulen sind auf jeden Fall extrem wichtig. So. Und diese Diskussionen, sind Schulen kritische Infrastruktur, die finde ich sehr angebracht. Und aus meiner Sicht spricht einiges dafür, Schulen auch als Teil der kritischen Infrastruktur zu betrachten. Man muss da allerdings im Detail ein bisschen differenzieren. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn jetzt einfach mal ein paar Stunden Unterricht ausfallen, dann ist das unkritisch. Das ist kein Problem. Aber ein längerfristiger Unterrichtsausfall, der wird dann sozusagen immer problematischer. Das ist ja das, was wir durch die Schulschließungen gesehen haben. Und das zeigen ja jetzt viele, viele Studien, in denen aktuell deutlich wird, ein Teil der Kinder und Jugendlichen in Deutschland gilt als psychisch belastet oder zeigt psychische Auffälligkeiten. Und selbst eine interministerielle Arbeitsgruppe auf Bundesebene hat das ganz klar formuliert. Also die psychische Situation der Kinder und Jugendlichen heute steht auf jeden Fall in einem engen Zusammenhang mit den Schulschließungen in der Pandemie. Also aus meiner Sicht ein Plädoyer dafür, Schulen grundsätzlich als Teil der Kritis auch einzuordnen. Es gibt auch Bundesländer, die das schon so handhaben. Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise, Hessen auch. In Nordrhein-Westfalen ist es in der Pandemie so gewesen, dass zwar nicht Schulen als solches, aber Lehrkräfte als Teil der kritischen Infrastruktur eingestuft worden sind.
Und daraus ergibt sich natürlich dann auch die Frage, wie weit das mit PSNV zu tun hat letztlich. Wie siehst du auch dort in diesem großen Themenkomplex kritischer Infrastruktur auch vielleicht wieder eine Nähe, wie Schule und PSNV da zusammengehen können?
Kinder und Jugendliche brauchen grundsätzlich für die Bewältigung von krisenhaften Erfahrungen, von Unglücken, Krisen, Katastrophen, von allen Widrigkeiten in ihrem Leben sichere Orte. Und das sind halt die Schulen. Und wären Schulen kritische Infrastruktur, würde also erheblich investiert, um die Funktionsfähigkeit nachhaltig, zuverlässig zu gewährleisten, dann würde man eben Kindern und Jugendlichen auch helfen, mit all diesen Krisenerfahrungen umgehen zu können, die wir aktuell ja auch haben.
Es wird ja immer wieder so sein, dass es Situationen, Ereignisse, Anlässe und Kontexte gibt, in denen PSNV-Kräfte zum Einsatz an Schulen gehen. Die Ausbildung und auch dieser Podcast und das Gespräch mit dir tragen ja dazu bei, wichtige Faktoren zu benennen und zu bedenken. Welche Empfehlungen hast du denn für den PSNV-Einsatz an Schulen? Was würdest du da gerne PSNV-Kräften mitgeben?
Also eine ganz generelle übergeordnete Empfehlung wäre sicherlich die Vernetzung im Vorfeld. Und Vernetzung meint also den Kontakt und Austausch mit allen, die im Kontext von Schulnotfällen irgendwie involviert sein würden. Also sich mit all denjenigen bekannt zu machen, Vertrauen aufzubauen, sich gut abzusprechen, sich an einen runden Tisch zu setzen, das wäre die Empfehlung Nummer eins. Empfehlung Nummer zwei wäre eine nochmal ergänzende Ausbildung für die Begleitung von Schülerinnen und Schülergruppen, also auch für Klassengespräche zum Beispiel, weil das meines Erachtens doch eine fachliche Herausforderung geht, die etwas mehr auch an Expertise erfordert, als das so ganz regulär in der KIT- oder Notfallseelsorgeausbildung enthalten ist. Und ich glaube, man muss sich auch ganz persönlich mit der Frage beschäftigen, ja, ob man für Einsätze in Schulen gut gerüstet ist. Das sind schon sehr, sehr besondere, sehr emotional aufgeladene Situationen, sehr beanspruchende Situationen. Einsätze im Schulkontext dauern auch lange, also man wird für lange Zeit im Einsatz sein. Und insofern braucht man auch selber eine ganze Portion sozusagen an Resilienz, um solche Einsätze gut bewältigen zu können.
Und ich höre bei dir auch raus, nicht jede Einsatzkraft in der Notfallseelsorge oder in der Krisenintervention ist gleichweg gut geeignet, vielleicht für so einen Schuleinsatz, also da auch nochmal nach Spezialisierungen oder Sonderqualifikationen letztlich zu gucken.
Auch das absolut. Also es gibt ja in Deutschland vereinzelt, aber immerhin spezialisierte PSNV-Teams, die sich ganz gezielt auf die Begleitung von Kindern und Jugendlichen konzentrieren. Und das könnte man überlegen, ob man im Rahmen eines Notfallseelsorgesystems oder eines KIT nicht zum Beispiel eine Spezialtruppe zusammenstellt, die nochmal extra ausgebildet werden, wo man dann sagt, also das ist hier die Truppe und die kommen zum Einsatz, wenn es bei uns hier um Schulen geht.
Sicherlich eine sehr gute Anregung. Wir haben ja vorhin schon über das Thema Zustand des Bildungswesens gesprochen. Wenn du jetzt die PSNV-Brille aufsetzt, was würdest du dir hier aktuell wünschen?
Ja, auch aus der PSNV-Perspektive würde ich mir ein stabiles, gut aufgestelltes Bildungswesen wünschen. Und ich würde mir am ehesten wünschen, dass auch ja in der Politik sozusagen, also auf wirklich übergeordneten Entscheidungsebenen, das wahrgenommen wird, wie bedeutsam Schulen sind für die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Und dass da einfach ein ganz, ganz hoher Handlungsbedarf besteht. Also nochmal, dass die Schulpsychologie, die Schulsozialarbeit, die Schulseelsorge, Schulgesundheitsfachkräfte, Mental Health Coaches, all diese Dinge, dass diese Bereiche deutlich ausgebaut werden müssen.
Jetzt steht bei mir hier die nächste Frage an. Was müsste denn passieren, damit diese Wünsche in Erfüllung gehen? Ist das einfach eine Geldfrage?
Ich weiß gar nicht, ob das eine Geldfrage ist. Ich glaube, es ist eine Frage der Prioritätensetzung. Und ich glaube, dass einfach nicht wahrgenommen wird, wenn wir heute bei Kindern und Jugendlichen Dinge versäumen und wir uns heute nicht gut um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen kümmern, von der PSNV bis zur längerfristigen Nachsorge, bis zur Psychotherapie sozusagen, dann fällt uns das ja später auf die Füße. Und ich glaube, es wird nicht wahrgenommen, was da sozusagen gerade an Schaden angerichtet wird oder was an Schäden nicht verhindert wird, was vielleicht verhindert werden könnte.
Ich danke dir für diesen Satz, der quasi schon ein Abschlussplädoyer ist heute. Zum Abschluss noch zwei Fragen vielleicht. Gibt es irgendetwas, Harald, was wir noch nicht angesprochen haben, was dir aber in besonderer Weise wichtig ist?
Vielleicht ein Dank an alle, die sich bei Notfällen in Schulen engagieren und die sich große Mühe geben, Schülerinnen und Schüler zu begleiten, wenn wirklich heftige Dinge passiert sind. Also ich habe ja selber, habe ich eingangs erwähnt, auch einige eigene Einsatzsituationen im Schulkontext gehabt und habe insbesondere Lehrkräfte kennengelernt, die sich in ganz großartiger Weise bemühen, die wirklich tolle Pädagogen sind. Das Gleiche gilt für Schulpsychologinnen und Schulpsychologen, für die Schulsozialarbeit. Also da gibt es ganz, ganz viele Menschen, die in diesem System arbeiten und die großartige Arbeit leisten, die auch übrigens längst nicht so wertgeschätzt und gewürdigt wird, wie es wünschenswert wäre. Und deswegen vielleicht mal ein Dank an all diese Menschen.
Ich finde das wunderbar und möchte gerne noch einen Satz zitieren und damit eigentlich dich zitieren. Ich weiß nicht, ob du gleich sofort weißt, wovon ich spreche. Ich fand es immer unfassbar gut und auch gleichzeitig entlastend, wenn du in den Ausbildungen immer wieder gesagt hast, wenn wir es schaffen, dass für Kinder und Jugendliche in Notfällen eine Situation nicht noch schlimmer wird, dann haben wir schon verdammt viel erreicht und geschafft. Und ich glaube, das ist etwas, was ich immer mit dir verbinden werde, nämlich weil du damit Hoffnung machst, dass wir wirklich auch in der PSNV für Kinder und Jugendliche im Notfall erleben und auch bei Einsätzen an Schulen einfach einen Unterschied machen können, indem, dass wir da sind, dass wir reflektiert und professionell und gut ausgebildet handeln und diese Menschen begleiten. Und von daher kommt dein Dank, glaube ich, bei den vielen tausend Ehrenamtlichen an, die das ja zu größten Teilen tun werden. Unabhängig von der Frage Einsätze in Schulen, was wünschst du dir denn für die Zukunft der PSV ganz allgemein?
Das ist gar nicht so ganz einfach zu sagen. Ich glaube, der ein oder andere Kollege würde sagen, wir brauchen Konzepte und Strukturen, wir brauchen Fahrzeuge und Ausstattung und Funkgeräte. Das ist auch alles absolut richtig. Ich würde eigentlich auf einer noch übergeordneten Ebene ansetzen wollen und würde mir grundsätzlich mehr Aufmerksamkeit wünschen für die psychische Gesundheit von Menschen. Und die PSNV ist sozusagen ein Teil eines Gesamtversorgungssystems, das dazu beitragen soll, dass Menschen eben mit belastenden Notfall- und Krisenerfahrungen gut zurechtkommen.
Jetzt sind wir am Ende dieser Folge und ich danke dir, Harald, ganz herzlich für deine Zeit und das Gespräch, was uns alle mitgenommen hat und ja, eingeführt hat in das Thema Einsätze für die PSNV im Bereich Schule. Du hast viele Fragen beantwortet und nochmal Dinge präzisiert, die dir wichtig sind. Du hast uns gezeigt, warum es eine hohe Sorgfalt, eine gute Vorbereitung und gut ausgebildete Einsatzkräfte in der PSNV braucht, um Menschen nach belastenden Ereignissen im Schulkontext zu begleiten und zu entlasten. Wir haben dein klares Plädoyer gehört für die Frage, welche Mittelfristigkeit PSNV bekommen sollte, weil die Regelversorgung in der Psychotherapie und psychologischen Begleitung von Kindern und Jugendlichen in Deutschland eine Herausforderung ist. Und wir haben viele wertvolle Tipps bekommen, damit bei den nächsten Einsätzen an Schulen wichtige Elemente und Hinweise umgesetzt werden können. Wenn auch ihr Themen habt, die hierbei zwischen Alarm und Alltag mal besprochen werden sollten oder ihr Gäste kennt, die hier unbedingt zu Gast sein sollten, dann schreibt unserer Redaktion. Den Kontakt sowie weitere hilfreiche Tipps findet ihr in den Shownotes. Damit auch ihr auf dem Laufenden bleibt, wann immer es eine neue Folge zwischen Alarm und Alltag gibt, abonniert diesen Podcast in eurer Podcatcher-App. Lasst gerne eine Bewertung oder Sterne da und empfehlt ihn euren Kameradinnen und Kameraden oder Kolleginnen und Kollegen weiter. Denn in den nächsten Wochen haben wir hier immer wieder Themen, die auch für Einsatzkräfte ohne PSNV-Ausbildung hilfreich in ihrem täglichen Dienst sein können. So wird es hier um den Umgang mit erlebter Gewalt im Einsatz gehen oder auch um das Thema Suizidprävention für Einsatzkräfte. Es bleibt also sowohl relevant wie spannend. Und dann habe ich noch einen Literaturtipp für alle, die dieses Thema gerne vertiefen möchten. Wir empfehlen euch zum Thema Schule Haralds Buch Notfälle und Krisen in Schulen. Harald Karut stellt darin die Unterstützung nach Unglücken und Gewalttaten im Schulkontext dar, blickt also darauf, wer in welcher Form betroffen ist und worin die spezifischen Belastungen liegen. Vor allem aber gibt er konkrete Hinweise zu Maßnahmen vor einem Notfall, zur Intervention während eines Ereignisses sowie zur psychosozialen Nachsorge. Auch für spezielle Situationen wie Suizid, Brände oder Notfälle auf Klassenfahrten gibt er Hinweise für das schulische Notfallteam sowie für Mitarbeitende von Krisenintervention, Notfallseelsorge und Schulpsychologie. Das Buch ist im S&K Verlag erschienen, dort im Onlineshop und im Buchhandel zu beziehen. Und nun, Harald, sind wir am Ende unseres Gesprächs und ich möchte dich bitten, wie jeden Gast, eine Frage zu formulieren, die die Einstiegsfrage bei unserem nächsten Gast sein wird.
Meine Frage an den nächsten Gast würde ich dann mal so formulieren: Wo siehst du die PSNV in Deutschland in 20 Jahren?
Harald, ich danke dir für diese Frage und ich danke dir, dass du heute dabei warst.
Sehr gern, vielen Dank.
Ich wünsche euch alles Gute. Passt auf euch und die Menschen, die mit euch im Einsatz sind, auf. Und dann hören wir uns bald wieder. Hier bei Zwischenalarm und Alltag.